Ja, willkommen zur Nachmittagssession am Sonntag. Ich möchte dazu gerne den Robert Sander vom Heinlein Support herzlich begrüßen. Er möchte uns auf Basis vom HA-Proxy und Keep Alive einen Load Balancer vorstellen. Viel Spaß dabei.
Vielen Dank. Vielen Dank. Nachher bitte, ja. Die Präsentation oder der Vortrag heißt Load Balancer selbst gebaut. Ich habe mir da ein bisschen das Motto dieser Chemnitzer Linux-Tage zu Herzen genommen, jeder fängt mal an, ja. Weil ich mit Load Balancern selber auch immer nur peripher zu tun hatte, ja. Und habe einfach mal die Gelegenheit genutzt, da selber ein bisschen tiefer reinzuschauen, wie die überhaupt funktionieren. Und da ist dieser Vortrag daraus entstanden. Und wir werden also am Anfang so ein bisschen die Theorie erklärt bekommen, wie das Load Balancing überhaupt funktioniert. Und dann so ein bisschen Praxis. Ich habe auch ein kleines Demo aufgesetzt. Ich hoffe, die Zeit reicht dann nachher. Genau. Zu mir erstmal. Ich bin jetzt fast 6 Jahre bei Heinlein Support Linux Consultant. Mein Hauptthema dort ist eigentlich das Monitoring mit CheckMK. Da habe ich ja auch die letzten Jahre immer mal wieder hier einen Vortrag gehabt. Und dann noch so spannendere Dinge wie CEF zum Beispiel. Aber Load Balancing, wie gesagt, immer mal wieder, weil ich auch mich mit Netzwerken beschäftige und mit Webservern. Und da braucht man ja sowas auch. Ich denke, über Heinlein selber brauche ich nicht mehr viel sagen. Das habt ihr jetzt gestern auch schon oft genug gesehen. Genau, wir machen ein bisschen Theorie, dann stelle ich so verschiedene Software vor, mit der man Load Balancen kann und dann eine kleine Demo aus der Praxis, die natürlich auch mehr Theorie ist, weil sie hier auf VMs hier auf meinem Laptop läuft. Genau. Was ist denn überhaupt Load Balancing oder auf Deutsch Lastverteilung? Wann braucht man das? Was passiert da? Ich mache Lastverteilung, wenn ein einzelner Server die Anfragen nicht mehr verarbeiten kann. Ja, ich habe ein erfolgreiches Webangebot und plötzlich merke ich, dass mein einzelner Root-Server das nicht mehr schafft. Ja, der Physik sind nun mal Grenzen gesetzt und dann möchte ich eben die Last verteilen auf mehrere Systeme. Das kann ich dann sehr gut machen, wenn die eingesetzten Server parallel und unabhängig voneinander arbeiten können. Ja, wenn ich also zwischen zwei Aufrufen zum Beispiel keinerlei Abhängigkeiten habe, dann kann ich natürlich sehr einfach dort Anfragen verteilen. Ich kann dann eben auch dynamisch auf die Last der Anfragen reagieren, indem ich mehrere sogenannte Backend-Systeme aufsetze. Gleichzeitig wird dann auch in gewissen Grenzen die Ausfallsicherheit erhöht. Wenn ich einen Load Balancer habe, der erkennt, dass ein solches Backend-System nicht mehr funktioniert, dann werden dorthin eben keine Anfragen mehr weitergeleitet. Ja, und damit habe ich nach außen zum Kunden hin sozusagen oder zum Nutzer des Dienstes dann immer ein funktionierendes System, solange dann die noch vorhandenen Backend-Systeme natürlich die Anfragen verarbeiten können. Das Ganze nennt sich dann Server Load Balancing, SLB, ne, weil über mehrere Server die Last verteilt wird. Wir haben dann verschiedene Technologien, auf die ich jetzt eingehe, die sich so auf verschiedenen Schichten des Netzwerkmodells bewegen. Ja. Die einfachste Lastverteilung ist über DNS Round Robin. Da habe ich einfach mehrere Ressource-Records im DNS, also zum Beispiel mehrere A-Records für einen Namen. Und der DNS-Resolver liefert dann diese im Round-Robin-Verfahren aus. Ja, das machen die meisten, manche machen es vielleicht nicht, aber dann setzt man da den falschen ein. Und ein Client bekommt dann immer eine andere Liste von IP-Adressen zum Beispiel, und wird dann immer sich mit der ersten verbinden. Das heißt, ich bekomme wenn ich sehr viele verschiedene Clients habe, da eben schon mal eine Lastverteilung, einfach weil die verschiedenen Clients mit unterschiedlichen IP-Adressen bei mir sprechen. Ja. Es gibt andere Records, wie zum Beispiel SRV und NAPTR. Da kann ich auch noch eine Gewichtung mit einbauen. Da gehe ich jetzt aber auf diese Details gar nicht ein. Der Nachteil ist natürlich, ne, mein DNS-Server kennt nicht den Zustand meiner Backend-Server. Ich kann also dort nicht dynamisch drauf reagieren, wenn da einer ausfällt. Ich kann natürlich extra Tools wiederum einsetzen, die dann die DNS-Einträge manipulieren und da IP-Adressen rausnehmen. Dann habe ich aber immer noch das Problem, dass diese Einträge ja gecached werden von anderen DNS-Resolvern und sich das erstmal fortpflanzen muss im Netz. Ne? Und dann kann es eben sein, dass Clients auf Server wollen, auf Backend-Server, die nicht mehr da sind. Ne? Ein Anwendungsbeispiel, was ich aus der Praxis jetzt kenne, ist aber, da funktioniert das ganz gut, Samba mit einem CTDB-Cluster. Ja, wenn ich mehrere Samba-Server parallel einsetze, die auf ein gemeinsames Backend-Storage zugreifen, wie zum Beispiel Ceph, ja, dann funktioniert das sehr gut über DNS Round-Robin. Da ist der Trick, dass ich die, wenn ich drei Samba-Server habe, dann habe ich drei Service-IPs, die ich als DNS Round-Robin-Records eintrage, und da habe ich pro Server dann eine Service-IP, und wenn ein Server ausfällt, dann schwenkt CTTB diese Service-IP automatisch auf einen anderen. Das heißt, die Ausfallsicherheit wird über die CTTB dort sichergestellt und nicht übers DNS. Wie sieht es mal so im Diagramm aus, damit man auch mal was sieht? Ne, ich habe hier zwei Backend-Server mit zwei IP-Adressen. Ich habe hier einen Client und hier einen Client, und im DNS steht halt meine Webseite drin mit zwei IP-Adressen. Und jetzt kommt der erste Client und löst das auf und kommt auf dem Backend-Server raus, und der zweite Client löst das auf und kommt auf dem Backend-Server raus. Wenn jetzt der Client A den nächsten DNS-Request macht, dann kommt er aber auch auf Backend-Server 2 raus. Und das kann dann schon Probleme geben, wenn ich so an HTTP-Sessions denke und ähnliches. Dann wird es schwierig. Ne? Und beim Client B sieht es halt genauso aus. Ich kann mit DNS Roundrobin nicht vorher festlegen, auf welchem Backend-Server meine Clients landen. Das heißt, da muss ich schon mal überlegen, kann ich das einsetzen. Das nächste, was es dann gibt, ist das sogenannte NAT-Based Server Load Balancing. Das ist auch, sage ich mal, die bekannteste Methode, weil das netzwerktechnisch auch die einfachste ist. Ich habe dafür ein öffentliches Netz mit einer Service-IP. Na, ich brauche natürlich eine öffentliche IP, wenn ich den Dienst im Internet anbieten möchte. Ich habe dann ein privates Netz mit Host-IPs für die Backend-Server. Und der Load Balancer ersetzt im IP-Paket einfach die Ziel-IP per Destination-NAT und die Quell-IP per Source-NAT, sodass der Backend-Server in der Verbindung die IP-Adresse des Load Balancers sieht. Ja? Und die Antwortpakete vom Backend-Server gehen dann auch auf den Load Balancer zurück. Der macht dann wieder das NAT zurück und die Verbindung geht ins Internet raus. In dem Moment kann ich auf dem Load Balancer Traffic manipulieren. Ja? Ich kann dort auch SSL terminieren, dann ist es nicht ganz NAT, sondern natürlich eine Netzwerkebene höher. Das ist ja dann schon die Applikationsebene. Ich kann sowas wie eine Web-Application-Firewall vor meine Webserver setzen, damit die vor Angriffen geschützt sind zum Beispiel. Ich kann den Load Balancer, die Backend-Server testen lassen, damit Ausfälle erkannt werden. Aber der Load Balancer muss in dem Fall den gesamten Traffic auch routen können und natürlich auch natten können. Das heißt, ich brauche auf dem Load Balancer gewisse Ressourcen, um diesen Traffic verarbeiten zu können. Ne? Dicke Netzwerkkarten bis hin CPU. Dann ist der Load Balancer im Prinzip ja auch ein Router. Der Traffic zwischen dem Load Balancer und dem Backend-Server, der kann dann weiter geroutet werden. Ne? Da ist es egal, wie das Netzwerk zwischen denen aussieht. Die können also auch ein bisschen weiter wegstehen sozusagen. Wie sieht es hier aus? Ne? Jetzt kommt hier nämlich ein Load Balancer noch mit ins Spiel, der diese Service-IP auf einem Interface gebunden hat. Und nach hinten habe ich jetzt hier ein privates Netz einfach. Und im DNS habe ich nur noch einen Eintrag, nämlich diese eine Service-IP. Und jetzt kommt der Client und spricht mit der Service-IP. Die setzt der Load Balancer auf die interne IP des Backend-Servers um. Und dann sprechen die direkt miteinander. Ne? Wenn der zweite Client kommt, dann spricht er vielleicht mit dem anderen Backend-Server. Und dann kann es aber auch sein, dass der erste Client mit dem nächsten Request auch beim zweiten Backend-Server landet, weil ich es vielleicht so eingestellt habe. Ne? Aber die Anfragen verteilen sich halt über die beiden Backend-Server. So, wie sieht es auf IP-Ebene aus? Das soll jetzt mal ein IP-Paket sein. Ne? Der Client kommt hier an mit seiner Source-IP und möchte einen Dienst aufmachen, Port 80, denkt euch mal dazu, den habe ich jetzt da nicht mit draufgeschrieben, und möchte hier halt eine Webseite aufmachen. Der Load Balancer schreibt dann eben das Paket um und am Backend-Server kommt die Verbindung mit dieser Quelle und diesem Ziel eben an. Damit weiß der Backend-Server natürlich einmal, das ist für ihn, ja, und zum anderen weiß er auch, an wen er dann die Antwort zurückschicken soll, die dann eben so aussieht. Der Backend-Server antwortet dann erstmal mit einem Paket an den Load Balancer zurück und der schickt das dann eben mit der öffentlichen Service-IP zurück an den Client. Eine andere Methode ist das sogenannte Flat-Based Server Load Balancing oder auch Direct Server Return genannt. Ja? Hier habe ich auch ein Netz mit Service-IP, ich habe ein Netz mit den Backend-Servern. Das muss aber direkt am Load Balancer Interface dran sein, weil hier nämlich auf Ethernet-Ebene manipuliert wird. Ja? Es wird nicht das IP-Paket verändert, sondern das Ethernet-Paket wird verändert vom Load Balancer. Und im Ethernet-Paket ersetzt der Load Balancer die Destination-MAC-Adresse einfach durch die MAC-Adresse des Backend-Servers, der jetzt gerade benutzt werden soll. Ja. Der Backend-Server hat dann eine Service-IP auf einem Interface gebunden und darf nicht auf ARP-Requests antworten, weil sonst würde ja am Anfang gar nicht der Request auf dem Load Balancer landen. Der Backend-Server sieht in dem Moment die IP-Adresse des Clients, weil die steht ja noch im IP-Paket. Ja, im ersten Fall hat der Backend-Server nur die IP-Adresse des Load Balancers gesehen, die interne. Hier wird ja das IP-Paket unverändert weitergegeben, also sieht der Backend-Server die IP-Adresse des Clients. Und eine Antwort geht dann an die IP-Adresse des Clients raus, über die Default-Route des Backend-Servers. Damit muss der Load Balancer aber nicht mehr den Antwort-Traffic routen. Ja? Das ist der große Vorteil von dem Direct Server Return. Wenn ich einen Dienst anbiete, dann sind die Pakete, die ich rausschicke, meistens viel größer als die, die vom Client als Request reinkommen. Ja? Und das ist ja dann sozusagen der Heavy Antwort-Traffic. Und der muss dann nicht durch den Load Balancer durch, sondern der geht halt direkt zum Router. Und der sollte das ja dann doch schaffen. Der Nachteil ist dann aber wiederum, der Load Balancer sieht nur halbe TCP-Verbindungen. Der sieht eben immer nur die Pakete, die vom Client Richtung Backend-Server gehen, aber die nicht die, die zurückgehen. Ne? Deshalb kann der Load Balancer in dem Moment nicht den Inhalt dieser Verbindungen manipulieren und sowas zum Beispiel wie SSL-Terminierung machen. Er kann aber natürlich die Backend-Server testen und entscheiden, ob bestimmte Backend-Server ausgefallen sind. Und der Traffic zwischen Load Balancer und Backend-Server kann nicht geroutet werden, weil die müssen im selben Ethernet sein, damit der Backend-Server eben das Ethernet-Paket verändern kann einfach. Ja? Und dann rausgibt. Der Load Balancer, natürlich. Danke fürs Aufpassen. So, wie sieht das aus? Hier kommt noch ein Kästchen hinzu auf dem Schaubild. Ich habe jetzt hier plötzlich noch einen Router, der eine gewisse Rolle spielt. Und ansonsten habe ich hier meine Backend-Server. Auf dem Load Balancer habe ich die Service-IP normal, sage ich mal, auf dem Interface gebunden. und auf den Backend-Server auf so einem Dummy-Interface. Und jetzt kommt der Client hier an, möchte mit der Service-IP sprechen, der Load Balancer setzt das um auf Ethernet-Ebene und schickt das über dieses Ethernet, wo die 10.24.4 drauf liegt, an den Backend-Server 1 und das Antwortpaket schickt der Backend-Server 1 eben über den Router direkt an den Client zurück. Ja, dass es hier vom Client zum Load Balancer wahrscheinlich auch über einen Router läuft, habe ich der Einfachheit halber mal weggelassen. Und vom Client B sieht es natürlich genauso aus. Da geht es dann auch über den Router und eben nicht über den Load Balancer zurück. So, wie sehen die Pakete aus im Detail? Da kommen jetzt die MAC-Adressen noch dazu. Ich habe also den Request vom Client mit der Client-IP und der Destination-IP und hier ist vor allen Dingen die Destination-MAC-Adresse interessant, das ist dann in dem Fall die MAC-Adresse des Load Balancers, das Interface, was hier diese Service-IP hat. Ne? Ich habe hier unten nochmal die MAC-Adressen auseinandergedröselt. Ne? Das kommt halt auch dann, das Ethernet-Paket kommt ja von einem Router dann irgendwie rein. Der Load Balancer schreibt jetzt eben nicht das IP-Paket um, dort bleiben die Adressen so, wie sie sind, sondern er schreibt eben den Ethernet-Frame drumherum neu, setzt seine Source-MAC ein und die Destination-MAC ist die des Backend-Servers. Und der Backend-Server antwortet dann eben direkt über seine Default-Route an den Client und hat natürlich seine Source-MAC und die MAC-Adresse des Routers dann in der Destination drin. Ja, sodass also die Antwortpakete eben nicht über den Load Balancer laufen. So. Das ist nicht nur netzwerktechnisch ein bisschen schwierig zu verstehen, sondern die Backend-Server brauchen auch noch eine spezielle Konfiguration, weil sie ja hier dieses Paket auch annehmen müssen. Ne? Da kommt jetzt auf dem Backend-Server per Ethernet ein IP-Paket an, was diese Service-IP als Destination-IP hat. Und normalerweise, wenn der Rechner, der Kernel, diese IP-Adresse nirgendwo kennt, dann würde er das Paket ja wegschmeißen. Ne? Sonst könnte man ja jedem Rechner beliebige IP-Pakete schicken und er müsste sie irgendwie verarbeiten. Das heißt, dem Backend und nicht nur dem einen, sondern natürlich allen Backend-Servern, die wir einsetzen, müssen wir auch diese Service-IP mitteilen. Und das passiert über ein Dummy-Interface. Hat schon jemand ein Dummy-Interface mal genutzt, frage ich mal hier in die Runde. 1, 2, 3, 4, halb. Dummy, ich weiß nicht, wie lange es das schon im Kernel gibt, als Treiber sozusagen, ist einfach ein Netzwerk-Interface, was ich ganz normal konfigurieren kann, was aber im Prinzip ein Dev0 ist. Ja, ich kann theoretisch auch Routen auf ein Dummy-Interface setzen und die Pakete dorthin, die gehen dann ins Nirvana. Ja, aber das Interessante ist eben, ich kann auch IP-Adressen konfigurieren und dann weiß der Host, dass er Pakete mit dieser IP-Adresse natürlich annehmen soll. So, das mache ich hier, IP-Adress-Add und, ups, wollte nicht zu viel verraten hier, das ist die Service-IP in dem Fall, einen /32, damit eben keine Route in ein irgendwie geartetes Netz gesetzt wird, ne, auf das Interface Dummy 0. Das ist jetzt hier meine Service-IP, die auf jedem Backend-Server auf einem Interface konfiguriert sein muss. Bei IPv6, ich habe jetzt die Beispiele ohne IPv6 gemacht, damit die Zeilen nicht zu lang werden. Bei IPv6 brauche ich hier natürlich einen /128 als Netzwerkmaske, ne, weil es eine Host-IP sein muss. So. Was ist jetzt hier das Problem, wenn ich das so lasse? Frage ich mal, wer hat vorhin aufgepasst? Keiner? Gut. ARP ist das Problem. Ne? Der Linux-Kernel ist an sich viel zu fleißig. Wenn er einen ARP-Request reinbekommt und er kennt die IP-Adresse auf irgendeinem Interface, dann antwortet er auf diesen ARP-Request. Und jetzt hätten wir hier in einem Netzwerk lauter Backend-Server, die APRIC-fest auf derselben IP-Adresse antworten, ne, mit ihren eigenen MAC-Adressen. Und dann würde natürlich gar nichts mehr funktionieren. Ja? Das heißt, den Backend-Servern muss ich auch noch sagen, du darfst nur auf APRIC-Requests antworten, wenn die IP auch auf dem Interface gebunden ist, auf dem der APRIC-Request reinkommt. Ja, also antworte im Prinzip bitte nur auf die IP-Adresse, die auf ETH0 gebunden ist, nämlich die Host-IP. Aber nicht, wenn jetzt ein APRIC-Request reinkommt auf diese Service-IP, soll der Backend-Server nicht darauf antworten. Es soll nur der Load-Balancer darauf antworten. Ja, weil da ja die Pakete erstmal hin sollen. Und das mache ich eben, indem ich hier zwei SysCTL-Settings einstelle, ARP-Announce auf 2 und ARP-Ignore auf 1. Kann man googeln, dann weiß man auch, was die Settings genau heißen. Aber am Ende, das Ergebnis ist halt, dass der Kernel dann nur auf die ARP-Requests antwortet für IP-Adressen, die auf Interfaces sind, auf denen der ARP-Request reinkommt. Ganz wichtig. Frage?
Wieso ersetzt der Load Balancer nicht einfach auch noch die Destination-IP-Adresse, wenn er schon die Backadresse?
Na, weil ich jetzt hier die Antwortpakete direkt am Load Balancer vorbei zurückschicken möchte. Ja? Das ist eine zweite Methode. Das andere war dieses NAT-Base. Da mache ich genau das, dass die IP-Adresse verändert wird. Ja? Hier mache ich es so, dass die IP-Adresse bleibt und die Destination-IP bleibt auch, weil ich ja vielleicht auf den Backend-Servern bestimmte Dienste an bestimmte IPs gebunden habe. Ja? Und dann genau, das kommt noch dazu. Danke. Genau. Also das Antwortpaket, was ja direkt an den Client geht, muss natürlich auch diese Service-IP als Quelle haben, sonst kommt der Client durcheinander. An den habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Genau. Also das ist da ganz wichtig, wenn man diese Sachen vergisst, funktioniert erstmal gar nichts mehr. Wenn man das vergisst, geht es natürlich auch nicht. Ja, da hat einer sehr gut aufgepasst. Ich habe mehrere Service-IPs nachher auch in der Demo verwendet und die 12 ist die für Direct Server Return, die 11 ist für NAT-Based Load Balancing. Danke. Dann gibt es auch noch Anycast Server Load Balancing. Das mache ich, wenn ich meine Server weltweit aufstellen kann. Ja? Dann brauche ich aber auch einen BGP-Feed, den ich anbieten kann über ein eigenes AS. Und dann wird die Service-IP per BGP announced und über BGP kriegen dann die Clients den kürzesten Pfad zu meinem nächsten Server. Ne? Also manche Root-DNS-Server sind per Anycast im Netz und auch hier die berühmte 8888 oder jetzt seit neuestem auch 9999 als DNS-Resolver sind natürlich nicht einzelne Systeme, die irgendwo stehen, sondern das sind auch weltweit verteilte Systeme. Und je nachdem, wo man ist, wenn man mal ein Traceroute anschmeißt, kommt man da halt jeweils woanders raus. Aber auch das geht natürlich nur, wenn man, sage ich mal, voneinander unabhängige Backend-Server betreibt und führt jetzt hier in dem Rahmen auch ein bisschen weit. Was gibt es dann für Methoden? Wie kann ich die Last verteilen? Einmal Round-Robin, das haben wir im Prinzip schon beim DNS-Beispiel gesehen. Da habe ich einfach für jeden neuen Request den nächsten Backend-Server und dann geht es wieder von vorne los in der Liste. Ja, das ist relativ einfach. Das nächste ist dann schon ein bisschen komplexer, da muss der Load Balancer sich Zustände merken. Da nimmt man oft sowas wie Least Connected, entweder bei Traffic oder bei Requests. Ne, dann muss der Load Balancer also mitzählen, wie viele Requests welcher Backend-Server gerade abhandelt. Und dann wird halt der mit den wenigsten Verbindungen ausgewählt, in der Hoffnung, dass die Last dadurch gerechter verteilt wird. Das macht man eben häufig, wenn ich denselben Client immer wieder an denselben Backend-Server schicke, damit dann andere Backend-Server auch mal was zu tun haben. Ich kann die IP-Adresse des Clients hashen und aufgrund des Hashes dann den Backend-Server auswählen, dann kriege ich halt immer eine 1-zu-1-Zuordnung mehr oder weniger von Client auf Backend-Server zum Beispiel und habe da also eine gewisse Zuverlässigkeit, sage ich mal. Wenn der Backend-Server ausfällt, dann muss der Client natürlich zu einem anderen. Und das Ganze kann ich oft eben auch noch gewichten. Das heißt, ich gebe bestimmten Backend-Server bestimmte Gewichte und die werden dann präferiert, weil das vielleicht größere Maschinen sind oder ähnliches. Na, die IP wird gehasht, damit ich sie auf, also ich habe ja eine IPv4-Adresse, das sind ja 4 Milliarden unterschiedliche, ne? Ich werde da so viel Backend-Server nicht haben. Also werde ich meine 4 oder 6 Backend-Server, da werde ich also das erste Viertel IP-Adressen auf den ersten Backend-Server, das zweite Viertel auf den zweiten und so weiter. Und das passiert über ein Hashing. Also man könnte auch sagen, ein Modular, ne? Also wenn ich eine IP-Adresse als Zahl sehe, dann modulere ich die durch meine Anzahl der, war jetzt nicht der Fachbegriff, glaube ich, aber dann teile ich die durch meine Anzahl der Backend-Server und nehme den Rest und dann so weiter. So, die Folie ist kaputt, dann mache ich es mal gleich so. Okay. Was habe ich für Herausforderungen ganz allgemein im Betrieb eines Load Balancers? Die Applikation muss mitspielen. Ich kann nicht jede Applikation hinter den Load Balancer hängen. Ja. Zum Beispiel ist die Frage, braucht die Applikation die Client-IP? Ja. Das ist zum Beispiel interessant bei Mail-Servern. Da ist ja viel von der Client-IP zum Beispiel abhängig. Bei Web-Servern vielleicht nicht mehr so unbedingt, aber da ist es aus statistischen Gründen und Ähnlichem vielleicht auch interessant, die Client-IP zu kennen. Dann sowas wie HTTP-Sessions, also einen Zustand über mehrere Requests hinweg, ja, kann eine solche Sessions von mehreren Backend-Servern behandelt werden. Ja? Habe ich also sowas wie einen Session-Store, der von allen meinen Backend-Servern erreichbar ist? Oder ist so eine Session in meiner HTTP-Applikation auf einen Backend-Server begrenzt? Dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass der Client, der Browser, immer wieder auf demselben Backend-Server landet, sonst ist er plötzlich wieder abgemeldet zum Beispiel. Ja? Der Benutzer meldet sich an, das sind mehrere HTTP-Requests und dann landet er aus welchen Gründen auch immer auf einem anderen Backend-Server und plötzlich ist er abgemeldet, ne? Weil der Backend-Server die Session nicht kennt. Da kann ich zum Beispiel mit Cookies dafür sorgen, dass der Browser immer wieder auf demselben Backend-Server landet, solange der natürlich verfügbar ist. Das kann ich aber zum Beispiel eben nicht mit Direct Server Return machen, weil den Cookie setze ich ja im Load Balancer. Der Load Balancer weiß, welcher Client das ist, setzt den Cookie und setzt den Cookie so, dass er eben über den Cookie nachher immer wieder denselben Backend Server auswählen kann. Das kann ich mit Direct Server Return nicht machen. Da muss ich dann zum Beispiel den Hash über eine Client IP verwenden, um zuverlässig auf demselben Backend Server zu landen. Andere Protokolle werden dann noch schwieriger. Ne? FTP gibt es ja leider immer noch. da wird ja erstmal eine Kontrollverbindung aufgebaut. In der Kontrollverbindung wird eine Datenverbindung verhandelt und die läuft dann komplett parallel in der zweiten FTP-Session, in der zweiten TCP-Verbindung. Und muss natürlich auf demselben FTP-Server landen. Ich glaube auch kaum, dass jemand FTP über einen Load Balancer schickt, ganz ehrlich. Ne? Weil, ja. IMAP ist so eine andere Geschichte. Ne, wenn ich mich an einem IMAP-Server anmelde, ist es einmal so, dass die meisten IMAP-Clients ja auch sowieso mehrere TCP-Verbindungen aufmachen. Und dann habe ich es halt oft so, dass ich den Mail-Store, also die Mailbox eines Accounts, nur auf einem oder zwei Backend-Server haben, die so als Pärchen laufen vielleicht. Und da gibt es in dem Bereich eben dann Applikations-Load-Balancer, wie zum Beispiel den Dovecot Director oder den Dovecot Proxy, hat ja Per gestern vorgestellt. Das kann ich dann nicht mehr mit einem generischen TCP-Load-Balancer abhandeln, erschlagen, sondern da brauche ich dann halt was Applikationsspezifisches. Ne? Anderes Beispiel sind so, das haben wir jetzt gerade auch in der Praxis, so Traffic Manager for Microservices, ja, die dann in Containern laufen, wo sich die Microservices an diesen Traffic Manager anmelden. Das ist im Prinzip auch ein Load Balancer, ja, weil der halt der weiß, in welchem Container welcher Microservice läuft und weiß auch, wann der nicht mehr da ist. Und dann können auch mehrere Instanzen von einem Microservice irgendwo laufen. Aber das ist dann halt sehr applikationsspezifisch wieder. Der Load Balancer selber muss natürlich auch ausfallsicher sein. Wenn der weg ist, dann funktioniert gar nichts mehr. Das heißt, ich habe meistens so ein Aktiv-Passiv-Cluster, ein zweites Gerät daneben stehen. Aber auch so ein Setup würde jetzt den Rahmen dieses Vortrags sprengen. Genau, das ist so ein bisschen der Theorieteil jetzt gewesen. Welche Software gibt es dafür? Und da kann ich mich natürlich auch nur auf einen Teil jetzt hier beschränken. Ganz generisch gibt es erstmal den Linux Virtual Server mit dem IPvS ADM Tool. Das ist im Prinzip direkt im Kernel implementiert. Eine einfache Konfiguration, hat aber eben keine Backend-Server-Checks, keine HA eingebaut. Ne? Da brauche ich dann weitere Tools. Unterstützt NAT als Modus Direct Server Return und auch Tunneling. Ja? Das heißt, ich kann die Verbindung zu den Backend-Servern in einem IP-IP-Tunnel nochmal verpacken, sodass ich die also auch über mehrere Router erreichen kann. Und hat halt eben auch verschiedene Methoden, Round-Robin, Least-Connection und so weiter. Eingerichtet werden kann das ganz einfach. Das sind drei Zeilen und dann habe ich schon einen Load-Balancer. Ja, da habe ich die Service-IP, sage hier als Methode Round-Robin und dann sage ich hier, ich habe zu dieser Service-IP füge ich einen Backend-Server hinzu und hier füge ich einen zweiten hinzu und das alles mit der Methode Direct Server Return, das ist da die Standardmethode. Und dann kann ich schon die Requests auf diese Service IP absetzen. Natürlich muss ich vorher auf den Backend Servern dieses Dummy Null Interface konfiguriert haben. So, die nächste Software oder das nächste Softwareprojekt ist der Keep Alive D. Das ist einer, den ich sehr gerne mag. Der wird eigentlich auch benutzt für redundante Router, weil er das Virtual Router Redundancy Protokoll spricht. Es gibt dort auch die Unterstützung als Load Balancer für virtuelle Server und der Keep Alive D konfiguriert dann einfach das Kernel-Modul für den Linux Virtual Server. Ja. Gleichzeitig implementiert er aber auch Health-Checks und über VRRP bekomme ich eine Redundanz mit einer zweiten Load-Balancer-Maschine hin. Das heißt, der Keep Alive D ist sozusagen der Aufsatz auf den Linux Virtual Server, um hier Redundanz für den Load-Balancer reinzubekommen. Der schaltet sehr schnell um und ich kann hier Load-Balancen auf der Ebene UDP und TCP. Ja? Also ich kann TCP-Verbindungen Load-Balancen, aber eben nicht HTTP. Also der Keep Alive D macht eben das, was der Linux Virtual Server macht. Ich kann eben anhand der Client-IP balancen, aber nicht anhand von HTTP-Cookies. Ich kann eben die HTTP-Verbindung nicht manipulieren und ich kann dann auch keine SSL-Terminierung machen. Dafür gibt es dann den HA-Proxy, da haben jetzt, glaube ich, alle drauf gewartet. Das ist ein sehr flexibler Load Balancer, den gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Der ist sehr flott, ist hauptsächlich für HTTP gedacht, ja, als Reverse Proxy, kann SSL-Terminierung, macht aber auch sowas wie Normalizing von TCP, das heißt, der kann auch erstmal die komplette TCP-Verbindung von dem Client annehmen und dafür sorgen, dass da nichts Komisches mehr drin ist, irgendwelche Synflex noch gesetzt sind oder sonst was und gibt erst, wenn die TCP-Verbindung dann ordentlich steht, die Verbindung sozusagen weiter an den Backend-Server. Ja? Der kann aber auch die TCP-Verbindung an sich terminieren an der HA-Proxy-Maschine und eine neue TCP-Verbindung aufbauen zum Backend-Server. Ja? Und dann zum Beispiel eben auch HTTP-Header umschreiben. Das ist ja sozusagen das, was ein normaler Load Balancer auch macht. Was der HA-Proxy dann noch kann, ist halt, ich kann in den HTTP-Request reinschauen und zum Beispiel bestimmte URLs an bestimmte Backend-Server schicken. Ja, dann kann ich mir damit eine Webseite aufbauen, die sehr groß ist, ne, und bestimmte Unterteile eben einfach an andere Backend-Server schicken. So große Webangebote, die laufen eben nicht nur auf einem Webserver, aber das habt ihr euch sicher gedacht. Und da sind einfach bestimmte Teile, werden halt von ganz anderen Maschinen dann bearbeitet. Dadurch, dass ich die gesamte TCP-Verbindung hier annehmen kann, kann ich halt auch sowas wie Rate Limiting pro Client machen. Ich kann eine gewisse DDoS-Protection einbauen. Entschuldigung. Hilft natürlich nicht gegen den DDoS, was mir meinen Uplink zumacht, aber so zumindest gegen den Denial of Service auf meine Webserver, ne, dass die nicht unter der Last zusammenbrechen. Ich kann mit dem HA-Proxy auch Hochverfügbarkeit einbauen. Ich habe Health-Checks für die Backend-Server und noch ganz viele, viele andere Sachen mehr, auf die ich aufgrund der Zeit gar nicht eingehen werde. genau. Was der HA-Proxy aber nicht macht, ist Direct Server Return. Ja? Das macht er nicht. Der ist also sozusagen auf Ebene 3 im IP-Stack und nicht auf Ebene 2. Das heißt, der HA-Proxy manipuliert keine Ethernet-Pakete, sondern IP-Pakete. Er macht auch kein UDP. Ja? Wenn man in der Not ist, UDP zu load-balancen, dann bleibt beim Keep-Alive-D. UDP ist ja eh stateless, da kann ich dann auch sowas wie Direct Server Return machen zum Beispiel. Genau. Apache und Nginx sind beides Webserver, kennt glaube ich jeder, haben beide ein Reverse Proxy Modul mit Load Balancing Features, können SSL Terminierung, setzt man ja häufig so vor PHP, FPM ein, das ist ja dann auch schon Load Balancing. Ja, ich habe auf meinem Webserver mehrere PHP-FPM-Pools zum Beispiel laufen, vielleicht für unterschiedliche Kunden. Und dann läuft da ein Nginx oder ein Apache davor und verteilt die Requests an die entsprechenden PHP-Prozesse. Das funktioniert ganz gut. Ich würde ihn jetzt nicht als Load Balancer bezeichnen, es ist halt ein Webserver, der auch Load Balancen kann. Was man hier noch machen kann, ist, was ich auch schon mal gebaut habe, sozusagen auf dem Load Balancer dann noch eine Benutzerauthentifizierung einzubauen, die die Applikation dahinter gar nicht kann. Ja, also da noch mal eine HTTP-Authentifizierung machen, sodass der Request nach hinten erst durchgereicht wird, wenn sich der Benutzer angemeldet hat. Das kann man mit so einem Apache oder einem Nginx davor ganz gut lösen. Also gerade der Apache hat ja jede Menge Authentifizierungsmodule. Gut, jetzt ist es 40, das ist genau die Zeit, die ich für die Demo haben wollte. Da muss ich hier mal kurz raus und hier mal gucken, dass ich das nochmal vereinheitliche. So, ich habe jetzt hier... ja. Genau. Ich habe jetzt hier einen Backend-Server 1, der ist unter der 10.24.431 erreichbar und einen Backend-Server 2. Ne? Und dann habe ich hier eine Service-IP, die 203.0.113.11. Und wenn ich die Seite neu lade, dann lande ich halt jeweils auf einem anderen Backend-Server. Ne? Also die HTTP-Seite, die dahinter liegt, ist statisch. Da steht BE01 und BE02 drin. Dann habe ich hier eine Service-IP, die 12. Wenn ich die neu lade, lande ich immer auf demselben Backend-Server. Ne? Und wenn ich hier die 14 lade, lande ich auch immer auf demselben Backend-Server. Irgendwann ändert sich das mal, deshalb stand da eben auch BE02. So. Schauen wir uns das mal an. Ich habe hier den Backend-Server 2. Ich mache es mal ein bisschen größer. So. Und hier habe ich das Dummy-Interface und da sind die 12 und die 14 als Service-IPs drauf. So. Und dann habe ich hier, die heißen ja jetzt heutzutage alle ganz komisch, nicht mehr ETH 0. Da ist die Host-IP drauf und ganz normal im Netz. Ne, wenn ich mir die Routing-Tabelle anschaue, dann hat der Backend-Server halt ganz normale zwei Einträge, wie man es halt eigentlich überall kennt. Ne? Was er insbesondere nicht hat, ist irgendwie eine Route in dieses 203er-Netz. Weil das eben nur Host-IPs sind. So. Beim Backend-Server 1 sieht es eigentlich genauso aus. Ne? Der hat dieselben Service-IPs hier auf Dummy 0, aber natürlich eine andere Host-IP. Und bei den Load-Balancern, das muss ich mal gerade überlegen, der Load Balancer 2 ist der mit dem IPvS-ADM, genau. Ne, da habe ich hier diese Konfiguration von der Folie einfach eingetippt, diese drei Zeilen, und dann kommt das bei raus. Und da sehe ich hier halt die Service-IP, die 12, und die beiden Backend-Server, Port 80 HTTP, sind beide gleichgewichtet und hier ist noch eine aktive Connection, wahrscheinlich, weil der Browser so ein Keep-Alive offen hat oder so. Und die Adresskonfiguration sieht hier eben so aus. Zur Einfachheit habe ich das halt auch beides auf ein Interface gepackt. Der hat jetzt hier die Service-IP mit einem /24 natürlich. Ne? Auf dem sozusagen externen Interface. Und das ist das, was dann auch auf ARP-Requests antwortet. Ja, das ist hier die MAC-Adresse 2002 für den Load Balancer 02. Und auf dem Load Balancer 4 habe ich den Keep Alive laufen. Genau, da ist er. Und lustigerweise kann man sich eben auch hier mit dem IPvS-ADM anschauen, was der Keep-Alive konfiguriert hat. Und das sieht genauso aus. Ja? Da habe ich auch eine Service-IP. Und dass ich jetzt hier nicht trickse, müsst ihr mir gerade glauben. Ja? sieht so ein bisschen aus wie schwarze Magie natürlich jetzt gerade. Ich habe hier eben ein bisschen mehr Konfiguration. Ich habe diese Konfiguration einmal wegen der Länge nicht in die Folien gebracht und zum zweiten Mal, weil das einfach ein Beispiel ist aus dem How-To, das man auf der Keep Alive Day Seite findet. Also das ist wirklich 1:1 runtergeschrieben. Ja. Der Keep Alive Day hat jetzt hier auch noch keinen Partner, aber über diese VRP-Instanz bekomme ich dann eben dieses Active-Passive-Setup für zwei Load Balancer hin. Ja, und hier sehen wir eben, hier wird dann eine Virtual IP-Adresse gesetzt, die im Zweifelsfall eben zum zweiten Load Balancer rübergeschwenkt wird. Und dann definiere ich auf dieser Service IP hier oben einen Virtual Server, gebe hier den Load Balancer Algorithmus vor, Weighted Round Robin, und die Methode. Also das ist dann Direct Server Return, das wird hier als DR genannt, und sage 50 Sekunden Persistence und TCP-Protokoll und habe dann hier die beiden Real Server, ne, die 31 und die 32, und hier habe ich eben noch so ein, erstmal habe ich ein Gewicht und dann habe ich hier so einen Gesundheitscheck drin. Ne? Der wird per HTTP-GET ausgelöst auf so eine statische Datei. Da steht einfach nur OK drin, damit die möglichst klein ist. Und solange die eben in einem bestimmten Zeitraum da von diesem Real-Server geholt werden kann, ist dieser Real-Server eben online. Ja? Und dann wird der Load-Balancer, der eingebaute, hier eben die Requests an diesen Backend-Server auch schicken. Was ich hier noch einschieben möchte, ist, dieser Gesundheitscheck prüft natürlich nicht, ob auf dem Backend-Server die Service-IP ordnungsgemäß auf diesem Dummy-Null-Interface gebunden ist. Ja, das kann ich nicht testen über so einen Gesundheitscheck. Also da müsste ich mir selber was schreiben, sagen wir mal so. Genau. Und auf dem letzten, dem Load Balancer 1, da läuft dann der HA-Proxy. Ne? Der läuft jetzt hier mit zwei Prozessen und hat eine Konfigurationsdatei. Auch die ist straightforward runtergeschrieben. Also das hier oben ist alles von der Distribution mitgeliefert. Und ich habe nur die beiden Sektionen hier unten hinzugefügt. Ne? Ich definiere hier ein Frontend. Das definiert im Prinzip die Service-IP. Und dem Frontend gebe ich Default-Backend mit. Das sind die Servers. Ja? Und setze eben hier eine Option Forward vor, damit im HTTP-Header ein X-Forwarded vor eingefügt wird, damit der Webserver die tatsächliche Client-IP noch mitgeliefert bekommt. Ja. Und in dem Backend-Abschnitt mit dem Namen Servers sage ich dann halt hier einen Health-Check, auch über einen Get auf das Probe.txt und dann die beiden Backend-Server, die ich eben über diese IPs erreiche und die ich dann eben auch checken möchte. Und damit ist der Vortrag fast schon zu Ende. Ich könnte jetzt noch mal zu Demonstrationszwecken genau, der HA-Proxy hat eine Statusseite und so weiter, so ein kleines Admin-Interface. Aber was ich eigentlich zeigen möchte, ist hier noch mal das P0S3, ja, danke. Was passiert hier bei so einem Direct-Server-Return? Da muss ich jetzt die 14 einmal laden. Genau, hier kommt ein Ethernet-Paket von Load Balancer 4 zu meinem Backend-Server 2. Ja, also ich bin ja auf Load Balancer 4. Achso, das sind jetzt noch die ganzen Health-Checks, ja, da habe ich vergessen, die auszuschalten. Ach Gott. Ich muss mal gerade gucken. Hier geht's, glaube ich, los. Ach. 2, 4. Ja, ihr seht, da laufen jetzt die ganzen Health-Checks noch durch. Und da haben wir einen Up-Request. Ach, die Zeit ist um. Ich habe noch eine Folie. Moment, ich habe noch eine Folie. Moment. Genau. Also, wichtig ist Applikation und Load Balancer. Technologie muss zusammenpassen. Ne? Das heißt, ich muss die Methode, mit der ich Load Balancer je nach Einsatzzweck auswählen, aber ich kann halt alles auf einem normalen Linux-Server machen. Das ist so das, was ich hier rüberbringen wollte. Der HA-Proxy ist sehr gut dokumentiert, auch der KeepAlive.d. Das heißt, da kann man jederzeit loslegen und sich einfach mal trauen, das zu tun. Genau. Ich bin da, auch in meiner Eigenschaft als Consultant natürlich gerne. Und ansonsten viel Spaß, Fragen gerne jetzt noch und ansonsten, wir suchen halt wie üblich Leute.
Wir würden gerne die Fragen ins Mikrofon stellen, wenn es geht.
An welcher Stelle könnte ich denn den Load Balancer wirklich load-abhängig, also Last von dem Backend abhängig machen? Wenn ich also eine compute-intensive Anfrage habe, wie könnte ich das dann machen? Mit welchen Werkzeugen?
Na, da müsste ich mir wahrscheinlich einen eigenen Health-Check bauen, der dann sagt, wenn ein bestimmter Backend-Server überlastet ist, dass der dann im Prinzip rausgenommen wird aus der Verteilung. Ja?
Also über Brute Force dann? Also wenn einer 80% hat und der andere 85% Last.
Genau, würde ich, genau.
Okay.
Eine Frage noch zu dem Direct Server Return. Unter welcher Quell-IP-Adresse werden denn die Antwortpakete verschickt vom Backend-Server?
Der würde von der Service-IP.
Woher weiß er das? Weil das ist ja nur ein Dummy-Interface.
Aber die TCP-Verbindung oder auch die UDP-Pakete kommen ja mit der Service-IP als Ziel an auf dem Backend. Und Antwortpakete werden immer mit der Service-IP als Quell-IP dann rausgeschickt. Üblicherweise.
Das ist so Default, da muss man nichts dafür einstellen.
Da muss man dann nichts mehr weitermachen.
Das ist ein Standardfeature vom Kernel, dass er immer auf eine IP-Anfrage, die er reinkriegt, auch antwortet und dabei die Connection nicht bricht.
Also im Kernel wird ja ein Socket aufgemacht, ne, mit den Verbindungsparametern, so wie das Paket reinkommt im Prinzip. Und die Antworten gehen natürlich mit denselben Parametern, nur andersrum, wieder raus.
Eine Anmerkung zu den Dummy-Interface, das kann man sich sparen. Man kann einfach ein zusätzliches LO-Interface aufmachen, die durchnummerieren.
Geht ja, wunderbar. Könnte man auch machen, ja. Ich nehme gerne das Dummy, weil LO ist Loopback und da ist nur die 127.0.0.1 drauf. Man kann auch andere machen, ja, kann man, aber... Ich habe gemerkt, wenn man das mit IPv6 macht, dann fängt sich das System an, komisch zu verhalten. Wenn man eine IPv6-Adresse zusätzlich auf Loopback bindet, dann wird es irgendwie komisch. Und da ist es mit einem Dummy günstiger. Aber das war vielleicht auch irgendwann mal eine Fehlkonfiguration. Ich bin dann beim Dummy geblieben. Einfach. Außerdem klingt das so nett.
Gibt es hier oben noch Fragen irgendwo? Oder?
Nee. Noch Fragen? Also einfach machen. Man muss eigentlich kein teures Geld für Load Balancer Appliances ausgeben, sag ich mal.
Kurze Frage noch zum HA-Proxy, wo ich SSL-Terminierung mache, ob vorne am HA-Proxy oder hinten am Backend, ist der Konfiguration ziemlich wurscht, oder?
Genau, ich muss natürlich aufpassen, wenn ich die nicht am HA-Proxy mache, dann kann ich schlecht Cookies setzen und solche Dinge.
Also,
weil dann ist ja die Verbindung
dann verschlüsselt. Dann ist sie noch zu, dann kann er genau. nicht
dann kann ich nicht reinschauen und kann also nicht entscheiden anhand eines Cookies, auf welchen Backend-Server die
Verbindung ist. Dann kann ich Persistenz nur anhand von
Client-IP
oder Client-IP-Hash oder irgend sowas machen. Aber ansonsten kann ich auch SSL bis hinten durch sprechen und auch dann natürlich Client-Zertifikate zum Beispiel auswerten, weil
zum
dann
Beispiel.
Ist ja so. Ja, super.
Dieses Direct Server Return, funktioniert das auch mit anderen Betriebssystemen im Backend? Also wenn ich da jetzt eine Windows-Kiste habe oder ein FreeBSD oder irgendein IoT-Device?
Wenn man die dazu bekommt, eine IP-Adresse auf ein Nicht-Ethernet-Interface zu binden und dann nicht auf ARP-Requests zu antworten, dann sicherlich ja.
Aber jetzt ganz konkret mal, Windows kann das zum Beispiel?
Keine Ahnung. Ich bin kein Windows-Spezialist. Aber will man einen Windows-Server als Backend? Na, egal.
Noch eine Frage?
Bei dem Direct-Server-Return gibt es da nicht irgendwie Probleme mit Stateful Firewall?
Ja, wenn die Verbindung zwischendurch auch noch über eine Firewall gehen würde. Ja? Das Beispiel ist ja jetzt so, ich habe einen Router, ich habe den Load Balancer in dem Netz und die Backend-Server.
Ja, ja gut, bei dem Beispiel natürlich
dann,
nicht.
Genau. Wenn dazwischen eine Stateful Firewall noch ist, dann muss ich natürlich aufpassen. Entweder muss über einen Router sichergestellt sein, dass die Firewall dann auch den Rückverkehr sieht, ne, die Antwortpakete. Oder ich muss der Firewall beibringen, dass sie tatsächlich nur die eine Hälfte der Verbindung durchlässt.
Also nicht Stateful.
Also nicht Stateful.
Okay. Ja.
Dann vielen Dank. Ich würde gerne die Runde schließen, dass der Alles Nächste klar. dann
genau.
vortragen kann. Danke.